Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Atos.
So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserem Podcast. Wir sprechen in dieser Episode über digitale Infrastrukturen für die Energiewirtschaft und dort mit einem Partner von Atos, mit der Firma Hitachi Vantara. Ich habe zu Gast einmal den Vertreter von Atos, den Christian Georg. Und Achtung, jetzt wird's kompliziert, weil der zweite Teilnehmer von Hitachi Vantara heißt auch Christian, allerdings Christian Keil. Hallo, herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf.
Christian Keil, darf ich mit dir anfangen? Vielleicht stellst du dich und die Firma kurz einmal im groben Umriss vor. Wir gehen ja nachher auch in die Details.
Sehr gerne. Christian Keil, zuständig für den Gesamtvertrieb aller nicht öffentlicher Auftraggeber bei der Hitachi. Wir sind die Vantara. Vantara ist der Rechenzentrumsarm der Hitachi-Gruppe. Das heißt, alles, was ich im Rechenzentrum anfassen kann oder was ich als Software im Rechenzentrum betreiben kann, das ist das, was wir haben im Portfolio. Und besonders viele Produkte für den Bereich Energiewirtschaft, Hochverfügbarkeit, das ist unser Home-Turf.
Christian, wir hatten zwar schon eine Episode, aber ich möchte dich bitten, auch dich nochmal kurz vorzustellen.
Natürlich. Christian Georg. Ich bin der Vertriebsleiter für unseren energiewirtschaftlichen Bereich, aber auch für das, was wir mit dem Kunstwort Critical Infrastructure, Media und Technology bezeichnen. Also eigentlich alle Sparten, die sich mit kritischer Infrastruktur befassen, Telekommunikation, Transport und Logistik. Und ja, ich freue mich zum zweiten Mal heute hier im Podcast zu sein.
Christian Keil, also ich denke zwar, dass das Publikum der eWorld jetzt eher darüber schmunzeln wird, aber die meisten, die Hitachi hören, denken ja an den Bagger. Wenn man auf der Autobahn fährt und man sieht auf der rechten oder linken Seite den Bagger, da fragt man sich ja ganz provokativ, was hat denn ein Bagger mit Energiewirtschaft zu tun?
Zum einen, unser Bagger macht die lustigen Gräben, in die die Kabel gelegt werden.
Hey.
Oder die Fundamente für einen großen Strommast oder auch für eine Windturbine. Hitachi ist ein großer Gemischtwarenkonzern. Wir haben ganz viel drin. Wir als Vantara sind aus dem Konzern geboren. Das heißt, der Konzern hatte irgendwann mal den Bedarf nach IT. Uns gibt es auch schon etwas über 100 Jahre. Und irgendwann hat der Japaner entschieden, dieses Produkt ist reif genug, dass wir es auch verkaufen dürfen. Hat zunächst die Data Systems gegründet und aus der Data Systems wurde dann die Vantara. Das ist ein Modewort, soll so viel wie Aufbruch und Fortschritt in einem bedeuten. So sind wir zum Namen Vantara bekommen. Das ist jetzt nicht irgendwas speziell Japanisches mit irgendeiner großen Bedeutung, sondern es ist einfach Aufbruch und Fortschritt. Und uns kann man überall da einsetzen, wo Hardware auf Software trifft, wo Daten entstehen, wo Daten wichtig sind oder auch einfach mal eine Leitstandskontrolle, ohne die in der Energiewirtschaft wahrscheinlich nicht mehr so viel funktionieren wird heutzutage.
Wir haben ja auch viel miteinander zu tun, also die beiden Firmen haben viel miteinander zu tun. Wir sind sowohl Partner als auch Kunde bei euch, haben aber auch gemeinschaftliche Kunden und gemeinschaftliche Projekte. Da kommen wir später zu. Also der Bagger ist es nicht, obwohl ich tatsächlich es sehr schön fand, diese Verbindung mit den Leitungen, die gegraben werden. Kleiner Seitenhinweis, den hatten wir auch heute schon mal besprochen. Aktuell überlegt man im politischen Bereich, ob man die Leitung wieder oberirdisch verlegt, um Kosten zu sparen und sich von der Strategie, die in den Boden zu legen, abwendet. Das wäre für euch, in diesem Fall für diejenigen, die die Bagger produzieren oder zur Verfügung stellen, nicht so schön. Wir haben verstanden, darum geht es bei euch nicht. Bei euch geht es um Data Infrastructure, Storage, High-Performance-Hardware und OT-IT-Konzepte im Wesentlichen. Und natürlich seid ihr heute hier, um euch als Enabler mit uns gemeinschaftlich für die Energiewirtschaft vorzustellen und ins Detail zu gehen und auch im Detail zu präsentieren. Wir haben uns im Vorgespräch überlegt, mit welchem Fokus wir starten, weil wir werden es nicht schaffen, in der ersten Episode gemeinschaftlich alle Aspekte eures Portfolios zu durchleuchten. Oder du sprichst halt sehr schnell. Dann gucken wir mal. Deswegen haben wir uns geeinigt, dass wir zunächst einmal den Fokus auf digitale Zwillinge und Datenplattformen bringen. Und ja, darf ich das Wort direkt dir übergeben? Inwiefern seid ihr mit Datenplattformen und digitalen Zwillingen jetzt sozusagen am Markt und wo ist die Projektion da in die Energiewirtschaft?
Wir sind schon am Markt im Bereich Züge. Also ich kann mit dem HiMax-System von Hitachi einen kompletten Zug als digitalen Twin nachbauen. Das Gleiche werden wir auch für die Energiewirtschaft haben. Das heißt, ich werde auf kurz oder lang in der Lage sein, einen kompletten Trafo, eine komplette Energietrasse nachzubauen als digitalen Zwilling, um zu gucken, was passiert, wenn ich was austausche. Wenn ich aus dem Boden wieder auf den Mast hochkrabbel und mein Kabel dahin hänge, kriege ich die gleiche Leitung durch. Muss ich vielleicht noch irgendwas verändern? Ich kann auch Szenarien durchspielen, was passiert, wenn mir einer den Trafo anzündet. Soll ja durchaus mal vorkommen, dass Leute Infrastrukturen beschädigen. Und dann kann ich mich damit auch vorbereiten. Klar, ich bereite mich lieber digital darauf vor, als dass ich mein echtes System irgendwie in Gefahr bringe. Und in all dem entstehen Daten, die müssen gespeichert werden. Die muss ich schnell genug verarbeiten können, um auch Entscheidungen zu treffen. Kaufe ich Strom ein, verkaufe ich Strom? Wo schicke ich ihn lang? Was ist der beste Weg jetzt um diesen Ausfallknoten drumherum? Wie stelle ich wieder Strom sicher? Da geht es jetzt nicht um das einzelne Einfamilienhaus, sondern wie stelle ich was an Strom sicher für die Bahn, für ein Krankenhaus, einfach für die kritische Infrastruktur.
Wie tief muss man denn gehen, um einen digitalen Zwilling tatsächlich nutzen zu können, sodass er auch OT-Security kann? Also auch im Beispiel Bahn oder auch in anderen Bereichen, wir haben ja verschiedene Layer, verschiedene Technik-Layer. Wie tief muss man gehen oder wie tief geht ihr oder wie tief könnt ihr gehen?
Im aktuellen, wenn ich jetzt den Zug wieder als Beispiel nehme, gehen wir runter bis auf einzelne Schrauben, die Schwellen der Bahn unten im Gleisbett festhalten, stellen beim Drüberfahren über Kamerabilder sicher, ist die noch im richtigen Winkel, dass sie als geschlossen gilt oder hat sie sich durch Vibrationen gelöst. Genauso auch Leitungen im Zug, auch da ist immer wieder mit Erschütterungen zu rechnen, gerade bei den Hochgeschwindigkeitszügen wie in den Shinkansen. Und auch da sind die Kabelverbindungen noch sauber. Welche Temperaturen habe ich? Wirklich aufs Kabel runter, dass ich auch jemand zur Wartung reinschicken könnte, der nicht der Spezialist ist, weil ich ihn vielleicht an der Stelle gar nicht habe und nicht schnell genug an diese Stelle kriege, dass ich jemand wirklich durch zur Hilfenahme des digitalen Zwillings in der Zentrale habe ich meinen Spezialisten. Der weiß genau, was er machen muss. Der weiß auch genau, wo er hinfassen muss. Aber der Mensch draußen im Zug, der Zugbegleiter zum Beispiel, den kann ich anleiten und sagen, geh bitte dahin, geh an dieses Kabel. Es ist das siebte Kabel von unten. Es ist grün, es ist rot, es ist gelb. Fass dran, kümmere dich drum und versuch das Problem zu lösen.
Welche Use Cases sollten denn mit diesem digitalen Zwilling erarbeitet werden? Also war es eine präventive, war es eine Planungssituation, war es eine Reaktionssituation, war es eine Simulationssituation? Was waren die Use Cases
für uns?
Für euch.
Für uns war es alles.
Ja.
Wir sind der Betreiber, es ist etwas anders als die Bahn hier gelebt wird. Wir sind der Betreiber dieses Zuges.
Ah.
Das heißt, wir müssen ähnlich wie er das mit uns gemeinsam bei vielen Kunden macht, wir müssen einen Service erbringen. Der Endkunde hat Wünsche an diesen Services. Verfügbarkeit, Sauberkeit, Pünktlichkeit, wenn wir von der Bahn sprechen. Der Japaner erwartet, dass der Zug da ist. Und für die sind 5-6 Sekunden schon eine Verspätung, bei der man sich entschuldigen muss.
Musst du da eigentlich dann manchmal schmunzeln, wenn du so die Nachrichten siehst über die Deutsche Bahn?
Absolut. Also ich bin selber Kunde der Deutschen Bahn und fahre oft genug. Es ist nachhaltiger als zu fliegen. Aber das Problem ist einfach, ich kann mich nicht immer darauf verlassen, dass der Zug kommt. Pünktlichkeit, das kann ich, dann nehme ich einen Zug früher oder komme immer ein bisschen später an, das ist nicht das Problem. Aber wenn so ein ganzer Zug ausfällt, das wird zum Problem. Und jetzt reden wir in der Energiewirtschaft von etwas, wo wir alle erwarten, dass es funktioniert. Wenn ihr beiden zu Hause an die Steckdose geht, erwartet ihr, dass Strom rauskommt. Wenn ich irgendwo eine S-Bahn, Straßenbahn benutze, erwarte ich, dass die Strom hat, dass die sich bewegen kann. Eine Wärmepumpe möchte Strom haben, um zu funktionieren. Das heißt, da habe ich auch vielleicht das Präventive. Wann geht das kaputt? Wann ist eine Überlastung? Wann sollte ich überlegen, dass ich etwas austausche, weil es an den Punkt kommt, es geht langsam kaputt. Entweder gehe ich da mit MTBF ran, also Mean Times Between Failure, und sage, statistisch gesehen fällt alle 100.000 Betriebsstunden etwas aus und tausche das. Das ist sinnvoll, kann man machen, ist aber betriebswirtschaftlich nicht vielleicht so toll. Weil das ist vielleicht noch in Ordnung, das stelle ich aber erst fest, wenn der Techniker davor steht und sagt, boah, also das hätte jetzt noch mindestens mal 2 Jahre gehalten, das hätte man noch lassen können. Aber ich habe Geld verbrannt und so viel Geld haben wir gerade alle nicht, dass wir es verschenken können. Und da ist es für uns der Wartungsaspekt und eben auch das Thema, wie kann ich jemand etwas warten lassen, der nicht der absolute Spezialist da drin ist. Gerade wenn ich jetzt mal an Hochstromanlagen denke, Industriestrom, 400, 500, 800 kVA und mehr, da habe ich vielleicht nicht 1.000 Mitarbeiter, die es können. Da habe ich vielleicht nur 3. Wenn die im Projekt vergraben sind, dann kriege ich die nicht schnell genug an die Störung ran. Genauso wie wir mit unserem Zug. ist das Thema, ich kriege die Techniker nicht überall hin.
Wie war es denn bei euch damals in diesem Beispiel mit der Frage der Übertragung der Situation in den digitalen Zwilling herein? Also kann sein, dass es ein bisschen anders ist als die Anwendungsfälle, die wir in Deutschland haben in der Energiewirtschaft. Also typischerweise bei einem Umspannwerk oder anderen Assets haben wir immer die Lage, dass wir eigentlich eine nicht dokumentierte Situation vorführen, beziehungsweise eine Situation, die nur sehr spärlich dokumentiert ist oder eben auf Papier dokumentiert und so weiter. Das heißt, da stehen wir meistens vor der Situation, dass wir dann diese Dokumente und auch das Wissen externalisieren müssen. Wir haben dazu auch eine Methode jetzt für uns erarbeitet, beziehungsweise die ist auch schon ein bisschen länger auf dem Markt, um genau dieses Expertenwissen in die Systeme zu bekommen. Wie war es denn bei euch damals? War das in der Konstruktion des Zuges schon da? Und die andere Frage ist natürlich damit verbunden, wenn wir jetzt auf die Spannungsebenen gehen und wir schaffen zum Beispiel die digitalen Zwillinge für die Komponenten dieser Spannungsebene, je nachdem, wo wir sind. Wie leicht schätzt du es denn ein, tatsächlich einen digitalen Zwilling von einer solchen Asset wie ein Umspannwerk zu erzeugen vor der Situation, die ich gerade geschildert habe?
Lass es mich in mehreren Stufen beantworten.
Sehr gerne.
Also bei den Zügen haben wir einen Luxus, wir bauen sie. Das heißt, unser Dokumentationsgrad von dem Zug ist relativ hoch.
Ja, okay.
Er kommt bei uns aus dem Werk, wir wissen genau, wie er funktioniert. Wurde der Zug mit dem Hinblick auf Digitalisierung gebaut? Definitiv nicht. Züge haben eine Lebenszeit von 30, 50 Jahren. Wenn wir mal zurückblicken und sagen, vor 30 Jahren, da gehen wir nur mal 10 Jahre zurück, da hat noch keiner über vollumfängliche Digitalisierung nachgedacht von so einem Asset. Ein Umspannwerk hat aber einen Luxus, den wir im Zug gar nicht haben.
Es bewegt sich nicht.
Es bewegt sich nicht. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, viel größere Daten zu sammeln und auch zur Verarbeitung wegzuschicken. Beim Zug habe ich das Thema, ja, jetzt kommen wahrscheinlich so ein paar Schlaue aus dem Hintergrund und sagen, Mensch, ja, das könnt ihr doch im Bahnhof machen, dann kann der sich kurz da ins WLAN einloggen. Definitiv nicht, das funktioniert nicht. Das heißt, wir machen eine mehrschichtige Übertragung. Ein Teil geht über LTE und ähnliche Technologien während der Fahrt. Das funktioniert. Da kann ich aber nicht terabyteweise Daten transferieren. Ich mal überlege, ein Kunde von uns, die bauen Autos, wenn die so einen einfachen PKW durch die Gegend schicken, das ist ein einziges Auto, die wollen ein, zwei Komponenten überwachen und sagen, ich will jetzt einen LiDAR-Sensor konfigurieren, dann sind wir ungefähr bei 10 bis 50 Terabyte an Daten pro Tag. Wenn ich jetzt so einen Tesla nehme mit so einem Vollautopilot, der generiert seine 10 Terabyte pro Stunde. Das kriege ich über ein LTE-Modem gar nicht mehr abgefangen. Das heißt, die Züge schicken einen Teil, die Tagestelemetrie nach Hause. Wie geht's der Schiene? Welche Temperaturen sind okay? Was ist mein jetziger Status? Kommen die abends nach Hause und sind länger am Standort? Da funktioniert dann ein Offloading. Und da nutzt man dann wieder die Bordmittel, die wir haben in den Systemen. Die müssen sich nicht permanent sehen, die müssen nicht permanent übertragen. Auch die Distanz ist egal. Die Daten kommen raus. Beim Umspannwerk habe ich den Luxus, ich kann eine Glasfaser hinlegen und kann permanent die Daten rausholen, kann sie klassifizieren und komme in dem Twin viel schneller voran, weil ich einfach einen größeren Datenbestand habe. Ordnung machen dauert am Anfang länger.
Ja, vor allen Dingen würde dann ein Anwendungsfall zum Tragen kommen, der natürlich auch die OT-Security sozusagen unterstützen kann in den verschiedenen Ebenen. Also sowohl die präventive Planung, was passiert, ich kann simulieren, um dann Notfallpläne zu machen und Prozesse abzubilden, wie ich reagiere. Auf der anderen Seite kann ich natürlich das alte Thema Predictive Maintenance und Optimierung kann ich natürlich damit auch abbilden. Das heißt, eigentlich sind wir ja schon in der Lage, ich denke, das ist auch jetzt nichts Neues, dass wir digitale Zwillinge von solchen Assets bauen können, auch mit euren Werkzeugen und euren Tools dabei. Wann wird es, was merken wir hier auch auf der Messe, ist ein Thema unter anderem die Schaffung von Transparenz über alle Spannungsebenen. Also während wir von einem digitalen Zwilling von einem Umspannwerk reden, das kriegen wir hin. Es ist aber dann die große Aufgabe, wie schaffe ich es, solche Technologien einzusetzen und eine Transparenz auf allen Spannungsebenen zu erzeugen. Wir haben ja jetzt durch regenerative Energie die Situation, dass der Verteilnetzbetreiber eine viel, viel wichtigere Rolle hat, als er jemals hatte. Wir haben das ganze alte Thema, was wir kennen. Wir haben Speicherer, wir haben Verbraucher und wir haben Erzeuger daran. Jetzt die Frage an dich oder eure Perspektive darauf. Denkt ihr, dass es möglich ist, mit digitalen Zwillingen und auch euren Instrumenten eine solche Transparenz für die Energiewirtschaft zu erzeugen? Und wie würde man da am besten auch, sagen wir mal, wenn man mal groß denkt, auch politisch denkt, vorgehen?
Also ich bin mir sicher, dass wir diese Transparenz schaffen können gemeinsam. Das würde zum einen bedeuten, ihr helft uns entsprechend mit Software aus. Wir sollten oder man würde anfangen, indem man von jeder dieser drei Gewerke, nenne ich es jetzt einfach mal, erstmal einen Zwilling schafft. Weil etwas, was ich heute nicht machen kann, ich kann nicht im laufenden Energienetz mal Dinge einfach so ausprobieren. Das kann ich im Kleinen machen. Aber mit dem Zwilling könnte ich erstmal sagen, okay, ich simuliere jetzt mal, du hattest gesagt, die Verbraucher oder die Erzeuger. Die Stadt Köln zwingt jeden Haushalt dazu, ein Balkonkraftwerk in Betrieb zu nehmen mit 800 Watt. Wie wirkt sich das aufs Netz auf? Kann das Gewerbegebiet in Köln damit planen mit diesem Strom? Kriege ich den durch die Leitung? Kriege ich den durch die Trafos durch? Klappt das überhaupt? Und was passiert, wenn zwischendrin mal ein kleiner Fehler ist? Wenn einer mal zu viel Spannung abgibt oder einer zieht zu viel raus aus dem Netz? Oder die andere Sache, jetzt haben wir gesehen, Rheinmetall hat diese wunderschönen kleinen Ladebröckchen für den Gehweg. Was ist denn, wenn Düsseldorf abends um 22 Uhr 10.000 Leute ihr E-Auto anschließen? Und solche Simulationen kann ich damit endlich mal fahren, zu denen ich heute vielleicht gar nicht in der Lage bin. Auch übergreift.
Ja, spannend. Also das sind ja eigentlich auch Projekte, die wir auch gerne auch groß angehen würden, auch vielleicht mit der politischen Ebene, weil ich denke, das würde auch zu einer Netzsicherheit, zu einer Stabilität und einer, ja, auch Souveränität. Wir reden ja auch hier über souveräne Infrastrukturen, auch eine Souveränität führen. Man kann dann eben feststellen, welche Infrastrukturen müssen tatsächlich souverän sein. Wo ist das Risiko gering, wenn ich die Souveränität etwas runterschraube? Und das würde natürlich ein großer Gewinn machen, wenn wir eigentlich von den gesamten Netzen einen digitalen Zwilling oder digitale Zwillinge, die interagieren, hätten, damit wir diese Analyse, aber auch das Management bzw. die operativen Schritte damit machen können. Ne? Jetzt arbeiten wir ja auch schon sehr lange zusammen. Es gibt auch Gründe, warum wir mit euch arbeiten. In Rechenzentren ist es natürlich gerade ja eine Besonderheit, eben mit den richtigen Komponenten auch zu arbeiten. Jetzt haben wir Situationen, wir brauchen einfach jetzt gerade auch für die herankommenden Herausforderungen, da ist das Stichwort KI, die Kapazitäten, die man braucht, steigen aktuell exponentiell. Also während es noch vor 5 Jahren einen anderen Anstieg hatte, haben wir jetzt einen exponentiellen Anspiel an Bedarf, an aber eben auch Energie, an
natürlich auch ein Digital Twins-Szenario generiert exorbitante Datenmengen, je nachdem, welche Sensorik zum Einsatz kommt. Also da hast du schon das beste Beispiel für diesen Anstieg der Datenmengen, ne?
Genau, Datenmengen oder aber auch die Anzahl der Hardware-Komponenten in Rechenzentren, merken wir auch insbesondere. Jetzt würde ich gerne darauf kommen, die Anforderung von Hardware für kritische Infrastrukturen oder kritische Umgebungen. Das ist ja der Teil, in dem wir uns gerade bewegen auch. Lass uns den Aspekt mal ein bisschen durchleuchten. Was ist sozusagen aus einer Perspektive die Anforderungen in der Energiewirtschaft, aber sonst auch in kritischen Umgebungen an die Hardware?
Hardware muss einfach funktionieren. Der Toaster auch. Aber wenn dein Toaster nicht funktioniert, dann schmeißt du im schlimmsten Fall die Bratpfanne an, wirfst das Brot da einfach trocken rein. Das wird auch von selber dann irgendwann schwarz. Kann ich im Rechenzentrum jetzt so nicht so einfach machen. Und in der Regel bin ich auch abhängig von diesen Dingen. Und auch da muss ich wieder gucken, ich muss mich auf verschiedenen Ebenen absichern. Ist es jetzt ein OT-Angriff? Vielleicht ist es auch kein Angriff. Jemand hat in dem Umspannwerk gearbeitet, hat leider die falsche Leitung gezogen und ich habe einen Ausfall. Und dann ist sowas auch einfach mal aus. So, das muss die Hardware und auch die Software, die in der Hardware läuft, einfach so abfangen können, dass ich davon nichts mitkriege. Ist genauso, meine Kinder zu Hause erwarten einfach, dass das Internet ist für sie Netflix und andere Streamingdienste, das muss funktionieren. Und wehe, das geht nicht, dann heißt Papa, das Internet ist kaputt.
Wir müssen jetzt in eigenem Interesse, wir haben ja AWS auch hier auf dem Stand, wir müssen auch sagen, gilt auch für Amazon.
Genau.
Ne? Ist auch, also
gilt für alle Cloud-Anbieter, es muss einfach funktionieren. Genauso erwartet der Verbraucher, dass das einfach funktioniert. Jetzt habe ich meine smarte Wallbox, ich habe vielleicht meinen Smart Meter und die Stadtwerke müssen das drosseln aus irgendeinem Grund oder müssen sagen, nee, bitte volle Kraft, ich brauche jetzt gerade mal jedes Balkonkraftwerk in Köln, weil ich brauche den Strom gerade und muss jetzt allen freigeben und sagen, gib mir Strom. Wenn die Kommunikation nicht funktioniert, weil sie gestört ist, dann habe ich ein Thema. Wir sehen gerade in der Energiewirtschaft noch viel, viel höhere Anforderungen an die Verfügbarkeit, wo in der klassischen, ich sag mal, Mittelstands-IT 5-9er ausreichen, fangen wir hier bei 8-9ern an.
Mhm.
Was bedeutet das? Das heißt, ich habe eine mittlere Ausfallzeit aufs Jahr gerechnet von 6 Millisekunden, die IT nicht zur Verfügung stehen darf. Das ist was ganz anderes als das, was ich aus der Public Cloud kriege. Und da muss ich auch mittlerweile, wir sehen ja die politischen Ströme ein bisschen, eine souveräne eigene Infrastruktur betreiben. Vielleicht dürfen die Daten den deutschen Rechtsraum nicht verlassen. Vielleicht möchte ich sie auch immer im Zugriff haben. Und Ich brauche da einfach beides. Rein, wenn wir nur die Hardware reinstellen, hat der Kunde nichts davon. Er braucht einen Service, weil er kauft das in der Regel über einen Dienstleister an. Der Dienstleister sollte sich gut damit auskennen. Deswegen haben wir unsere beiden Häuser auch schon so eine lange Partnerschaft. Über 15 Jahre arbeiten wir zusammen, auch in hochkritischen Infrastrukturen. Noch nicht so stark in der Energiewirtschaft. Wir sind eher im produzierenden Gewerbe. Das eine ist Automotive. Funktioniert diese Infrastruktur nicht, baut diese Firma kein Auto. Das heißt, die stellen nichts her. Das ist für die das absolute Super-GAU-Szenario. Ähnlich wie der Trafo geht kaputt für die Energiewirtschaft, ist das Band steht, es kommt kein Auto raus. Und das andere ist in der Luftfahrtbranche, wenn wir da gemeinsam nicht funktionieren, dann darf das Flugzeug nicht in die Luft. Das ist für den Hersteller des Flugzeugs, weil er es auch als Service rausgibt, super peinlich, weil die Airline sagt, jetzt steht das Ding in Frankfurt oder wo auch immer, darf nicht los, weil meine IT nicht sauber funktioniert.
Jetzt haben wir in der Energiewirtschaft auch noch ein paar Kunden, die ganz verrückte Sachen vorhaben gerade. Das Beispiel, was wir haben hier, ist, dass ein Kunde seine Souveränität in der IT-Infrastruktur so abbildet, dass er Rechenzentren selber baut, und zwar in Kraftwerken. Und wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet das eigentlich, dass man, wenn man so einen Rechenzentrum jetzt baut, insbesondere auf die Komponenten besonders Acht geben muss. Also, was würdest du einem solchen Kunden raten, der jetzt die vollkommene verrückte Idee hat, die ist natürlich nicht verrückt, sondern die ist eigentlich sogar sehr logisch, aber wer diese Idee hat, ich baue jetzt ein Rechenzentrum in das Kraftwerk.
Der hat erstmal einen riesen Luxus gegenüber den anderen, die erstmal normalerweise mit dem Energieträger verhandeln und sagen, darf ich denn jetzt hier für 50, 100, 150 Megawatt ein Rechenzentrum hinstellen? Ich sehe das Drama bei uns vor der Haustür in Frankfurt, da kriegt man momentan einfach keine Anschlussleiste. Das heißt, unser Energiekunde aus seinem Beispiel hat einen super Luxus, er hat schon mal Strom. Das ist schon mal super, dass er den hat. Und ich würde beim Design auch gleichzeitig mal auch auf die Temperaturverteilung von Komponenten achten. Mhm. Früher hat man Rechenzentren einfach als Gemischtwarenfläche gebaut und hat dann angefangen zu sagen, okay, der Schrank braucht ein bisschen mehr Kühlung, dann drehe ich da die Temperatur runter oder puste ein bisschen mehr Luft rein oder ich packe eine gekühlte Tür hinten dran. Wenn ich von Anfang an darauf achte, die Komponenten sauber räumlich zu trennen, kann ich verschiedene Klimazonen bilden. Da geht es jetzt nicht darum, 1 oder 2 kW Anschlussleistung zu sparen. Davon haben die in der Regel genug in der Energiewirtschaft. Aber es geht darum, Kühlleistung zu sparen. Wir haben Komponenten, die tolerieren um die 40 Grad.
40 Grad?
Ja. Ein Speichersystem.
Umgebungstemperatur.
Umgebungstemperatur. Kommt mit 40 Grad klar. Das heißt, das kann ich auch.
Das ist aber weit höher als die Durchschnittstemperatur in Rechenzentren.
Exakt. Das ist eben genau das Problem. Ein Server, fahre ich den auf 30, 35 Grad, dreht er die Lüfter hoch und die Leistung gleichzeitig runter, um sich selber zu beschützen, dass er nicht kaputt geht.
Machen ja Menschen auch.
Und damit habe ich ein Problem.
Ja.
Binde ich die beiden zusammen, kann ich die Vorteile des einen nicht von denen des anderen trennen.
Aber diese 40 Grad sind ohne Leistungsverlust?
Das ist ohne Leistungsverlust. Gehen wir drüber, müssen wir in Japan nachfragen, dann muss ich meine Ingenieursteams bemühen und sagen, okay, wie viel verliert mein Kunde? Wie lange geht das gut? Warum machen wir das Ganze? Einfach, um fehlertoleranter zu sein. Eine Klimaanlage ist eine aktive Komponente für uns, die kann ausfallen. Geht die abrupt aus? Stromausfall, Kurzschluss, Brand. Habe ich ein Thema, so ein RZ-Raum erhitzt sich relativ schnell auf 80, 90 Grad. Das ist dann selbst auch für die Feuerwehr schon kurz vor, wir gehen jetzt mal mit schwerem Gerät rein oder mit Wasser oder mit hoffentlich mit Edelgasen.
Nee, die gehen mit Wasser, dürfen die da nicht rein, um Gottes Willen.
Auch je nachdem. Es kann dir passieren, dass das angeordnet wird und dass du das erstmal runterkühlen musst. Und da ist Wasser das Einfachste der Welt. In der Regel hat ein Enterprise-Rechenzentrum eine Gaslöschanlage. Das heißt, man verhindert ein weiteres Ausbrennen oder ähnliches.
Genau, CO2.
Damit kühle ich aber nicht. Das heißt, Komponenten können kaputt gehen. Deswegen ist bei uns die Prämisse, wir testen auf höhere Temperaturen und erreichen wir eine kritische Temperatur, fährt das System sortiert runter. In der Regel baue ich ein Rechenzentrum synchron gespiegelt auf. Gerade wenn es hochkritische Infrastrukturen sind, brauche ich einen Spiegel. Das heißt, ich spiegel das Ganze und dann fahre ich mich kontrolliert runter, dass ich nach dem K-Fall, Klimaanlage funktioniert wieder, wir gehen wieder auf Normaltemperatur, kann ich wieder anfangen, ohne dass alles kaputt ist.
Mhm.
Ein Server gibt vorher auf.
Christian, in diesem Fall gucke ich nach links, also der zweite Christian hier im Bunde. Du vertrittst ja in dieser Runde jetzt Atos auch als Dienstleister beziehungsweise als Kunde und Partner von Hornetashi. Wie ist die Kooperation bzw. wie positioniert sich Atos in dieser Partnerschaft? Mhm. Was ist das, was wir mit einbringen?
Ja, Hitachi ist ja in erster Linie ein Hardware- und Plattformanbieter. Und wir treten als Service Provider auf. Wir verbauen die Komponenten der Hitachi in unsere Lösungen. Wir treten für die IoT-Plattform, für den Digital Twin Use Case als Integrator auf, der daraus eine End-to-End-Lösung baut. Ja, der Zug ist jetzt, wie der Kollege ja angedeutet hat, ein Thema, was aus eigenem Hitachi-Interesse entstanden ist, aber ein gemeinsames Projekt in der Energiewirtschaft, da denke ich, würden wir dann als Integrator auftreten und die Komponenten der Hitachi einsetzen, um eine Gesamtlösung zu erstellen.
Na gut, die Ansatzpunkte sind ja jetzt auch schon in dem Gespräch eigentlich relativ klar geworden. Wir können in dem Thema, wenn wir über OT-Security sprechen, Komponenten einsetzen. Wir können in den Rechenzentrumskonstruktionen sowie auch bei dem digitalen Zwilling entsprechend zusammenarbeiten, weil das kommt. Also ich sehe die Bedarfslage hier in der Messe exponentiell kommen. Ich weiß, ich habe jetzt dreimal exponentiell gesagt, aber es ist wirklich sehr groß. Die Kunden fragen danach. Die fragen, ich habe vor 5 Jahren, da gab es auch schon digitale Zwillinge, habe ich keine Frage danach bekommen, haben wir das erklärt. Heute kommen die Kunden und fragen uns danach. Fragen, wie in welche Detailtiefe geht ihr, wie tief könnt ihr reingehen. Wir reden über die Möglichkeiten, die digitalen Zwillinge zu nutzen, die Anwendungsfälle zu machen, und die Kunden bauen wieder Rechenzentren. Investieren in die Orchestrierung von Rechenzentren. Das heißt, der Bedarf ist hier extremst groß und die Auswahl der Komponenten, ich meine natürlich, Hitachi, ihr seid einer unserer Partner. Die Auswahl der Komponenten ist natürlich wichtig, weil ich natürlich den Anwendungsfall auch vernünftig abbilden muss. Ich muss natürlich schauen, da kann ich diese Komponente nehmen oder, Christian, wie du das Szenario gerade gesagt hast, ist es eine Gefahr, weil ich ein Bedrohungspotenzial entweder über Temperatur, über Lage oder sonst was habe, dass die Ausfallgarantie, die ich geben muss, nicht gegeben werden kann oder sie vielleicht sogar viel teurer ist, weil ich redundante Komponenten nochmal irgendwo hinstellen muss. Also von daher sehe ich die Anwendungsfälle jetzt hier in der Energiewirtschaft schon sehr auf uns zukommen. Und nach der Messe, denke ich, werden wir auch nochmal mit den Kunden anfragen und mit den Kunden uns gemeinschaftlich da hinsetzen und gucken, wie wir diese auch beantworten können. Ist ja auch eine konzeptionelle Frage. Ein Schwerpunkt hier auf dieser Messe ist das Thema Souveränität. Das zieht sich durch, auch durch die Podcast-Episoden gerade. Und auch hatten wir diese Gespräche mit Verbänden, mit politischen Verbänden. Da ist auch das Thema Souveränität und Resilienz ein großes Thema. Und Christian, welche Rolle spielt diese Technologie in Fragen von Souveränität und Resilienz? Wie kannst du das einordnen?
Lass es uns mal voneinander trennen. Die Resilienz, lass uns damit einfach mal anfangen. Mhm. Die Systeme sind so gebaut, dass ich Daten so schützen kann, dass jeglicher Zugriff von außen, selbst wenn es der Admin im Rechenzentrum selber ist, über Softwarewege, über den Weg, wie die Daten reinkommen, ich kann es so konstruieren, dass keinerlei Manipulation, Löschung, Zerstörung dieser Daten möglich ist. Ich kann Daten verschlüsseln. Punkt. Wenn ich Zugriff habe über das Protokoll, ob das ein Laptop ist, ob das ein Server ist in der Anwendung, Software wird immer Fehler haben. Da wird uns auch jegliche Form von KI nicht davor beschützen. Wir werden immer Bugs haben, die irgendjemand ausnutzt. Und selbst wenn er es tut, ich habe immer einen Knopf, um wieder auf den Stand, der funktioniert, zurückzukommen. Ich muss es einfach trainieren mit meiner Mannschaft. Damit kann ich mir eine absolute Resilienz. Wir sprechen da auch von Zero Trust oder ähnlichen Konstrukten. Ja. Klar, hat diese Person physikalischen Zutritt und kann sich jetzt einfach mal austoben, Platten durchs Rechenzentrum werfen, Wasser irgendwo reinkippen, habe ich ein ganz anderes Problem. Auch davor kann ich mich schützen, indem ich Daten spiegle, indem ich Daten airgappe. Das bedeutet, ich habe nochmal irgendwo einen dritten, vierten, fünften Standort und kann die Daten dort so wegsichern, dass keiner drankommt.
Und ich darf ergänzen, wenn der Kunde dann auch noch die Perimeterschutzlösungen von uns implementiert hat, dann hat er auch dieses Problem
genau,
nicht mehr. Also wir kommen schon ziemlich hoch zusammen.
Exakt. Hm? Und ich rede jetzt wirklich von dem absoluten K-Fall. Irgendjemand bezahlt meinen internen Mitarbeiter und sagt, hier sind 10.000 Euro, mach mal was kaputt.
Das ist aber preisgünstig.
Ist jetzt nur ein Beispiel von einer Zahl. Das ist ja die große Angst von fast allen unseren Kunden. Die kommen und sagen, wie kann ich mich davor schützen, dass intern jemand geknackt wird und der wirklich mutwillig was kaputt macht. An 2, 3 Stellen gleichzeitig, weil der verabredet sich noch mit einem Kollegen. Deswegen haben wir den Schutz. Wir haben viele Kunden im Finance-Umfeld da draußen, die schon 4 Rechenzentren gleichzeitig aktiv haben, um davor Sorge zu tragen, dass sowas passiert. Und das andere Aspekt ist von dir die erwähnte Souveränität. Wir erleben ja geopolitisch so ein paar Dinge, dass Kunden vielleicht durchaus ein bisschen, ich will es jetzt mal Angst nennen oder auch Erfahrung gesammelt haben. Ja, ja. Und sie haben jetzt ihre zweite, dritte, vierte Cloud-Rechnung bekommen und haben festgestellt, Mensch, ich bezahle ja den Computer eines anderen, den ich stundenweise benutzen darf. Das kostet ja auch Geld. Und ich hätte es gerne irgendwo in meinem Rechtsraum oder in meinem Datacenter, weil ich mir in meinem Kraftwerk was bauen kann. Und die Souveränität, die ich mir da aufbauen kann, gerade wenn ich es als Managed Service hole, ich habe das Gleiche wie in der Cloud. Ich kann es auf die gleiche Art und Weise konsumieren. Wir dürfen gemeinsam mit euch auch ein ähnliches Konsumsystem anbieten. Das heißt, der Kunde bezahlt wirklich nur das, was er verbraucht. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen der Artus und uns. Funktioniert genauso wie die Cloud. Er kriegt auch ein schönes, buntes Control-Panel, wo er sich die Ressourcen bestellen kann. Oder er geht gänzlich weg davon. So machen es unsere Automotive-Kunden, weil die interessieren sich nicht, was sind da für Komponenten verbaut? Welche Farbe hat der Server? Ist das Netzwerkkabel rot, grün oder blau? Sondern die sagen, mach, dass es geht, lieber Artus. Ich erwarte 99,999% Verfügbarkeit. Unterschreite ich das, erwarte ich eine Strafzahlung von der lieben Artus. Spoiler, wir mussten die letzten 10 Jahre nie zahlen.
Ich habe solche Verträge mal verhandelt. Das ist immer der böseste Fall, den man
kennt. Genau, aber wir können auf Holz klopfen. Die letzten 10 Jahre hat keiner von uns beiden diese Penale zahlen müssen. Das heißt, es funktioniert auch im realen Leben. Und damit können wir gemeinsam für Kunden eine Resilienz schaffen, die ihn vor den Cyberattacken schützt, die ihn vor OT-Attacken schützt und die ihn in die Lage versetzt zu sagen, ist schön, was die in der Cloud machen. Ich habe meine ganzen Kartoffeln in meinem eigenen Keller. Ich kann damit arbeiten oder auch gemeinsam mit Artus ein hybrides Konstrukt fahren. Das heißt, in der Cloud ist die Bereitstellung vielleicht ein Ticken schneller, weil ich muss keine Computer bestellen, die müssen nicht geordert werden, ich muss den Storage nicht bestellen. Auch der dauert 1 bis 4 Wochen, bis er da ist, der muss aufgebaut werden oder mein Rechenzentrum ist noch nicht fertig gebaut. Dann kann ich es mir so bauen, dass ich wieder zurückziehen kann, ohne meine ganze Landschaft einmal umzupflügen.
Die Frage geht jetzt an euch beide. Christian, ich würde dich jetzt, Christian Georg, zuerst mal bitten, die zu beantworten. Und zwar dieser Kunden-Connect. Mit welchem Anliegen und mit welchem Bedarf sollte ein Kunde zu uns kommen, um die hier besprochene Thematik für sich zu realisieren?
Naja, im Prinzip stehen wir immer für unsere Kunden bereit, um gemeinsam eine zielgerichtete Lösung für die jeweiligen Herausforderungen zu finden. Und wir setzen dann die Komponenten ein aus der Partnerschaft, die für das jeweilige Szenario den entsprechenden Mehrwert bringen. Wir sehen da natürlich eine unglaubliche Passgenauigkeit der Lösung der Hitachi zu den Bedarfen in der Energiewirtschaft. Wir haben die Use Cases ja jetzt breit besprochen.
Aber es ist schon so, dass wir eben auch die Bedarfsanalyse machen, dass wir dann in der Beratungsebene sind. Wichtig ist dabei, dass die Kooperation so ist, dass wir natürlich verstehen, auch auf dem Stand der Technik sind, verstehen, welche Komponenten gibt es denn, also welche Optionen gibt es denn, weil das entwickelt sich ja weiter. Mhm. Da kommen wir gleich zu der Fragestellung, wie sich weiterentwickelt. Aber Christian, trotzdem die Frage an dich. Ihr seid ja auch alleine unterwegs. An welcher Stelle ist der Kundenconnect, der erste Kundenconnect wichtig? Wo kommt der Kunde zu euch oder wo wünscht ihr euch, dass er zu euch kommt?
Ach, der Kunde kommt eigentlich schon an allen Facetten auf uns zu. Was wir uns mehr wünschen würden, wenn es jetzt nicht nur die Rechenzentrumsmenschen sind. Mhm. Oftmals die Rechenzentrumsmenschen, die kommen, Mensch, Hitachi kenne ich noch von früher mal, weil wir haben mal Mainframes gebaut. Auch die gibt es immer noch. Seit ich in der IT angefangen habe, vor 24 Jahren, hieß es, der Mainframe geht weg. Artus und Hitachi betreiben einen Mainframe oder beziehungsweise 2 Mainframes für 2 große Kunden. Also das Zeug lebt noch, es funktioniert noch. Was ich mir wünschen würde, ist, dass mehr Leute, die an Cloud-Workloads denken, auch mal sagen, Mensch, kann ich das vielleicht kosteneffizienter mit mehr Kontrolle in meinem Rechenzentrum machen und das in die Datenanalyse einfließen lassen? Einfach sagen, lieber Artus, ich möchte das machen, was ich in der Cloud mache, aber bei mir zu Hause im Rechenzentrum oder in einem von Artus gemanagten Rechenzentrum. Wichtig ist mir dabei, ich habe Kontrolle und ich kann die Leistungsparameter vorgeben, weil das ist etwas, was ich in diesen Gesprächen erlebe, das fehlt den Kunden in der Cloud. Es ist eine Shared-Umgebung. Es ist vielleicht ein bisschen dedicated, aber es ist immer noch eine geteilte Umgebung und ich habe nicht die volle Kontrolle über alles.
Mhm. Wenn wir uns die Komponenten von vor 5 Jahren anschauen und mit heute vergleichen, auf der einen Seite, und wenn wir jetzt, ich habe gerade das Thema Weiterentwicklung angesprochen, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und wir schauen mal 1, 2, 3 Jahre in die Zukunft nach vorne. Was ist deine Prognose? Was verändert sich noch weiter? Wohin geht die Reise auch bezüglich Hardware? Oder was hat Hitachi gerade im Plan? Vielleicht verrätst du uns auch ein paar Geheimnisse.
Also man muss jetzt kein Spezialist sein, wenn wir uns einfach mal die IT in Gänze anschauen. Von den Grundgedanken hat sich noch nie irgendwas verändert.
Jetzt sind wir gespannt, was
der
ist der Grundgedanke?
Der Lochkartencomputer oder der Mainframe, mit dem wir mal angefangen haben. Mehrere Applikationen laufen auf einem Hostsystem. Was machen wir denn in der Cloud oder in der Virtualisierung anders? Mehrere Applikationen treffen sich auf einem Computer oder auf einer Compute-Einheit und werden verarbeitet. Bei den Speichermedien ging es von Anfang an darum, ich will Daten speichern und ich möchte sie so, wie ich sie speichere, nach einem definierten oder undefinierten Zeitraum wieder so abrufen können. Was wird sich ändern? Die Geschwindigkeit der Medien, die Resilienz der Medien. Wenn wir mal überlegen, früher hat es gereicht, wenn ich so einen Plattenturm angeschrien habe, durch die Vibration hätte ich ihn zum Stillstand bringen können. Durch harte Vibration.
Wusste ich nicht, aber gut ist.
Wenn du früher überlegst, deinen alten Laptop, den ganz, ganz alten, denk mal zurück, wo ein Laptop noch so 7-8 Kilo schwer war, wenn du den aufgeklappt auf die Couch geworfen hast, war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der dir das übel genommen hat.
Ja, das ist richtig, ja.
So, wenn ich heute sehe, wie meine Kids mit den iPads und Co. dieser Welt umgehen, die fliegen auch mal schon durchs Kinderzimmer, wenn man ein bisschen bräsig ist, dann überlebt das. Und genauso auch im Rechenzentrum, wo wir früher gesagt haben, boah, das muss 16 Grad sein, das darf nicht zu warm werden, sagen wir heute, komm, 40 Grad ist okay. Das hätte uns vor 20 Jahren keiner abgenommen. Die hätten alle gesagt, die sind wahnsinnig, die Japaner. Auch wie wir mit Ressourcen umgehen. Früher war es so, kalte Luft rein, heiße Luft raus. Wenn wir uns heute so ein Thermalbild anschauen von einem Speichersystem, dann reden wir von der Differenz von 1 bis maximal 2 Grad.
Wegen der Wiederverwendbarkeit oder wegen der...
Einfach, genau. Weil es effizienter geworden ist von der Gesamtstruktur. Weniger mechanische Komponenten. Eine Mechanik erzeugt immer irgendwie Abwärme. Davon gehen wir schrittweise zurück. Wir werden größere Speichermedien erleben. Wir werden aber auch bei vielen bewusst klein bleiben müssen. Einfach, wenn heute eine Festplatte ausfällt, haben wir einen Schutz dagegen. Nennt sich RAID oder Erasure Coding. Das sind 2 Mechanismen, wie ich mich schützen kann. Dann muss ich wieder herstellen. Habe ich eine 40 Terabyte Platte, gucke ich da auf einen Zeitraum von 2 bis 8 Stunden. Bin ich irgendwann bei einer 400 Terabyte Festplatte, habe ich auf einmal 40 bis 80 Stunden. Kann ich das tolerieren? Je mehr Platten, je größer das Ganze wird, desto höher die Ausfallwahrscheinlichkeit. Das heißt, da werden wir Entwicklungszyklen sehen. Wie kann ich mich dagegen besser schützen? Weil es darf auch nicht zu groß werden. Sonst habe ich das Thema, früher haben vielleicht 100 Platten die Arbeit erledigt. Das ist wie wenn 100 Leute an einem Haus bauen. Das ist vielleicht irgendwann nicht mehr so effizient. Heute können es vielleicht 20. Aber wenn das einer machen muss, dann ist das zwar super, wenn diese eine Person 500 Kilo mit einem Arm hochheben kann, weil er ein Exoskelett trägt. Er ist trotzdem nicht in der Lage, das Haus alleine zu bauen.
Früher sagte man, die Rechenkapazitäten verdoppeln sich alle 18 Monate. Ist das immer noch die Perspektive?
Es ist also die Perspektive, die Kurve flacht langsam ab. Ja. Weil wir gehen, wer hätte vor 5 Jahren gedacht, dass wir mal auf GPUs Dinge berechnen? Ja, in den Hochschulen hat bestimmt jemand dran geforscht und hat kleinere Projekte gemacht. Heute ist es, oh ja, ich muss was mit der KI machen, zack, bin ich auf einer GPU. Da werden wir sicherlich in den nächsten 2-3 Jahren wieder einen Wechsel sehen. Es wird modernere, schlankere Modelle geben, die eher Purpose-Built sind. Wo ich sage, ich habe jetzt vielleicht das KI-Modell für die Energiewirtschaft. Trafo-Berechnung, Trassenberechnung. Es muss nicht mehr gleichzeitig Biologie, Chemie, noch was über die Dinosaurier wissen, meine Steuer erklären können und mir noch ein Kochrezept bauen, sondern es ist dann wirklich für diesen Punkt zugeschnitten. Das heißt, da werden wir eine große Entwicklung erleben und an den Punkt kommen, weniger Hardware dafür zu verwenden. Wenn man mal schaut, dieser Raspberry Pi-Gedanke, ich habe einen kleinen Rechner, der macht eine Aufgabe, die soll er gut können und er soll sich mit nichts anderem beschäftigen, auch aus Sicherheitsaspekten. Und wir werden unsere Systeme immer weiter voranbringen. Das heißt, wir werden schneller. Wir werden versuchen, noch verfügbarer zu werden. Wir wollen Richtung 6 bis 8 Wegespiegel. Das heißt, ich bin in 6 oder 8 Rechenzentren gleichzeitig auf dem gleichen Datenbestand aktiv, um eine viel höhere Resilienz zu erzeugen. Und natürlich das Thema Komprimierung und Datendeduplizierung. Wie kann ich da besser werden? Das heißt, wenn ich die gleichen Daten 10-mal speichere, wie kann ich dafür sorgen, dass der Speicherplatz weniger wird?
Christian, wir sind jetzt schon am Ende der Zeit. Also es war sehr, sehr tief und sehr, sehr informativ. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Bild über Hitachi Und eure Positionierung, gerade in dem Bereich Hardware, IT, aber auch die Perspektive in der Energiewirtschaft gegeben. Wir freuen uns sehr, dass wir weiter mit euch zusammenarbeiten und dass wir jetzt auch den Weg in die Energiewirtschaft gemeinschaftlich noch weiter ausplanen und ausbauen. Das letzte Wort gehört euch.
Ich würde mich freuen, wenn deutlich mehr Kunden zur Atos kommen und einfach mit der Atos und uns gemeinsam an Digital Twins arbeiten oder auch einfach sagen, Mensch, lieber Atos, ihr habt das jetzt schon 2-3 Mal gemacht mit der Hitachi. Ich möchte meine Daten selber in die Verantwortung nehmen. Ich brauche mehr Verfügbarkeit, mehr Geschwindigkeit oder einfach geringere Kosten. Machen wir uns nichts vor, es darf nicht so viel kosten. Und dass wir den Weg gemeinsam gehen als Atos und Hitachi in Allianz.
Danke, Christian, für die Teilnahme am Podcast. Ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit.
Herzlichen Dank.
Danke.
Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Atos.